Willkommen zu einer neuen Folge der ARP Stories, der Podcast des ARP Museums Bahnhof Rolandseck. Das ARP Museum zeigt vom 9. Februar bis zum 15. Juni eine Ausstellung des Düsseldorfer Fotografen Axel Hütte. Stille Weiten lautet der Titel. Zu sehen sind 32 großformatige Fotografien und 4 Videoarbeiten. Mein Name ist Claudia Rometsch und ich spreche in dieser Folge mit Axel Hütte, und zwar in seinem Düsseldorfer Studio. Zunächst einmal vielen Dank, Axel Hütte, dass wir für diese Podcast-Folge bei Ihnen zu Gast sein dürfen.
It's a pleasure, wie der Engländer sagt.
Sie sind ja vor allem bekannt für Ihre großformatigen Landschaftsaufnahmen, die auch einen Schwerpunkt in der Ausstellung im ARP-Museum bilden. Wie kam es denn dazu, dass Sie die Landschaftsfotografie in den Mittelpunkt Ihrer Arbeit gerückt haben?
Dazu muss man wissen, dass ich schon in frühen Jahren gerne verreiste. Und irgendwann beschloss ich, nach Italien zu fahren, aufgrund der berühmten Landschaften, die es in der Toskana gibt. Und so begann, auch geprägt durch Architekturaufnahmen, die ich auch während der Akademiezeit gemacht habe, die Idee, noch einmal das zu kombinieren, angeschnittene Architektur und Blicke in die Landschaft. Und das dehnte sich dann hinterher aus, weil ständig über die Passstraßen fahrend, Furka-Pass als Beispiel, ich mit den Bergen konfrontiert war. Und hier fand ich zuerst überhaupt keinen Zugang, bis ich einmal die Berge im Nebel erlebt habe. Und das war der Auslöser, dass ich merkte, dass ich die Atmosphäre über den Nebel und die Blickversperrung komplett veränderte. Und es reizte mich so sehr, dass ich dann jedes Jahr 5 Jahre hintereinander über den Furka-Pass gefahren bin, um auf das perfekte Licht zu warten.
Für Ihre Bilder ist charakteristisch, dass auf ihnen grundsätzlich keine Menschen oder Tiere zu sehen sind. Welchen Grund hat das?
Nun, ich werde ja auch oft mit Caspar David Friedrich verglichen, beziehungsweise also allgemein, dass ich der Romantiker unter den Fotografen bin. Und zwar, wenn man jetzt die Arbeiten von Friedrich analysieren würde, dann ist der Trick, den er eingesetzt hat, des rückwärts zum Betrachter gerichteten Menschen, der, dass der Betrachter sich in die Person hineinprojiziert. Ich wollte aber nicht ein derartiges Narrativ in meinem Bild haben, sondern ich wollte, dass der Betrachter im Blickfeld herumgeistern kann, auf das Bild bezogen, und somit das Bild erforscht. Und deshalb auch die nebelverhängten Berge, die ja nicht die wirkliche, reale Bergwelt zeigen, sondern nur Fragmente davon. Deshalb also auch nicht wie Caspar David Friedrich jemand, der auf einem Felsen steht und in die Weite blickt, oder der berühmte Mönch, der aufs Meer schaut, sondern der Blick soll letzten Endes von dem Betrachter selbstbestimmt werden, auf meine Fotografie bezogen. Und er soll sich darin verlieren. Und aus dem Grunde ist auch die Größe der Fotografie sehr wichtig. Denn es macht einen Unterschied, ob man sich eine Arbeit im Katalog anschaut. Dort sieht man zwar die Bildkonstruktion und kann es nachvollziehen. Aber das Erlebnis der atmosphärischen Nachvollziehbarkeit der Landschaft oder des Eindruckes, den kann man nur von dem Original bekommen. Und aus dem Grunde sind die Arbeiten zum Teil ja 1,80 x 2,30. Andere sind kleiner. Und das lege ich ebenfalls intuitiv fest, ob man ein Bild extrem groß zieht oder halt 1,10, 1,40 ist für mich ein kleines Format.
Sie sind ja für Ihre Arbeit schon auf alle Kontinente gereist. Wie wählen Sie denn Ihre Ziele aus und wie bereiten Sie sich auf die Reisen vor?
Zum einen lese ich viel Literatur, Reiseliteratur. Und zum anderen ist es immer eine Überraschung, muss ich sagen, weil Ich plane es jetzt nicht so, dass ich mir anschaue, wo sind die sogenannten Bella Vistas, sondern wenn ich Richtung Amazonas fahre, dann habe ich vorher Humboldt gelesen, der ja den mückenverseuchten Fluss Casiquiare heruntergefahren ist. Und so hatte ich die Idee, ebenfalls am Orinoco, Venezuela, ein Boot zu mieten und konnte frei nach Eindruck, den ich dort gesehen habe, auch sagen, hier anhalten, hier übernachten wir. Und Übernachtung, das muss man sich so vorstellen, dass man im Urwald ist und dann in Hängematten, die zwischen zwei Bäume spannt und dort mit einem Moskitonetz dann das nächtliche Gezwitscher oder morgendliche Gezwitscher der Vögel sich anhört.
Wenn Sie unterwegs sind, wie wählen Sie denn die Themen für Ihre Bilder aus? Denn so ganz genau wissen Sie ja im Voraus nicht, was Sie an einem fremden Ort erwartet.
Ja, das weiß ich nie. Und das hat C.S. Noteboom eigentlich, von dem es auch Texte über mich gibt, wunderbar beschrieben. Es ist nämlich ein Moment, wenn man die Blicke schweifen lässt oder durch die Landschaft sich bewegt, dass man plötzlich innehält und staunt. Und den Moment des Staunens, den kann man gar nicht analysieren. Das ist mehr oder weniger ein Gefühl, was einen dazu treibt, innezuhalten, weil irgendeine Konstellation in der Landschaft, obwohl man immer durch eine fast ähnliche Landschaft gefahren ist, dann trotzdem die ganzen Elemente, die Details stimmig sind. Und das ist intuitiv.
Dennoch planen Sie ja Ihre Aufnahmen sehr genau. Haben Sie zum Beispiel ganz bestimmte Lichtverhältnisse im Kopf, die Sie einfangen wollen?
Licht ist ein entscheidender Gestaltungsfaktor in der Fotografie. Und es ist richtig, dass ich, um jetzt wieder rückspringend zum Furka-Pass zu kommen, das ist praktisch eine Passstraße, dass ich dort zum Teil 5 Stunden auf das richtige Licht, beziehungsweise es war nicht nur das Licht, sondern auf das Phänomen des nebelverschleierten Blickes gewartet habe.
Im Artmuseum sind ja auch Ihre Blumenbilder zu sehen. Diese Serie hebt sich ja sehr stark von den Landschaftsfotografien ab. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich fahre regelmäßig, weil ich dort eine Wohnung angemietet habe nach Berlin und bleib dort immer in der Regel so für 7 Tage. Und dann habe ich begonnen, immer mir Blumensträuße einzukaufen, weil ich auch Vasen sammel, wie man hier im Atelier auch sieht. Und dann fand ich es aber schade, dass die Blumen nur 7 Tage zu sehen sind und habe mir gedacht, aus der Vase, die natürlich im Wasser standen, die Blumen, habe ich die auf dem Boden ausgebreitet und beim nächsten Mal, nach 4 Wochen, waren die getrocknet und hatten sich dann sowohl verfärbt gelegentlich als auch verdreht. Und dann habe ich die, weil ich auffliegende Heizungsrohre habe bei meiner Wohnung, habe ich die dort eingesteckt. Und irgendwann sah ich, dass das reflektierende Sonnenlicht von der gegenüberliegenden Häuserwand einen wunderbaren Schatten geworfen hat. Und so habe ich mir gedacht, gut, jetzt reduziere ich mal und nehme jetzt keinen Blumenstrauß auf, sondern zuerst 3 Blumen und hinterher reduziert auf 2, sodass die ganze Serie der Blumenbilder aus einem Zufall heraus entstanden sind. Und die sind invertiert, ins Negativ gedreht, weil die Wand in meiner Wohnung ist nicht schwarz, sondern weiß. Und das Verstörende ist, dass die Schatten nicht schwarz, sondern weiß sind. Und das Ganze so eine gespensterhafte Erscheinung der Blumen ergibt.
Für die Blumenserie haben Sie ja auch erstmals mit einer Digitalkamera gearbeitet.
Ja, das ist richtig. Und zwar, ich habe mir eine Kamera gekauft, die kann 16 Bilder übereinander legen. Das heißt, jede einzelne Blumenaufnahme besteht aus 16 übereinander gelegten Aufnahmen, sodass eine Präzision, wie sie eine Plattenkamera gar nicht erzielen kann, dadurch erzielt wird.
Die Ausstellung zeigt hier auch noch einen ganz besonderen Werkkomplex von Ihnen, nämlich Ihre Videoarbeiten. Was war denn für Sie der Anstoß, mit bewegten Bildern zu arbeiten und dabei dann auch noch Klang und Musik einzubeziehen?
Ja, das freut mich besonders, muss ich sagen, weil Videoarbeiten, das ist ja ein peripheres Gebiet von mir. Man muss ja so sehen, die Videos sind äußerst kompliziert. Zum Teil werden Zeitraffertechniken eingesetzt. Zum Teil läuft das Bild im Bild rückwärts. Es sind auch übereinander gelagerte Bilder. Und ebenfalls muss man wissen, dass ich an der Akademie zuerst in der Filmklasse war. Und dort habe ich zwar ein Konzept gehabt für einen Film, aber da der Hauptdarsteller gestorben war, habe ich beschlossen, dass das als Zeichen zu sehen ist und habe dann aufgehört. Und in dem Fall, das war ebenfalls ein Zufall, kam Bernd Becher an die Akademie und so, dass ich in der ersten Klasse war.
Atonitus, Ihre erste Videoarbeit, entstand ja 2014 in Venedig. Wie kam es dazu?
Ich war in früheren Zeiten des Öfteren auch in Venedig. Und dort gibt es zweimal im Jahr Feuerwerk. Es gibt es auch in Düsseldorf, das japanische Feuerwerk. Aber in Venedig fand ich es besonders schön, weil man den Blick dieser explodierenden Feuerkugeln besonders schön sieht. Und so war es dann, dass ich glaubte, ich könnte Silvester in einem Hotel direkt perfekt gelegen. Ich wusste ja, wo die Raketen gezündet werden, beziehungsweise wo die Illumination zu sehen ist. Hatte ich mich einquartiert, aber das war auch ein sehr exklusives Hotel und den Preis, den ich bezahlt habe, gebucht habe, war leider nicht auf den Kanale, sondern eher ein finsteres Loch, so dass ich dann auf die Spitze der Dogana gehen musste und dort sind die ganzen Aufnahmen entstanden.
Immer noch sind Sie ja sehr viel auf Reisen. Haben Sie Ihre nächste Reise denn schon geplant?
Ja, geplant habe ich die in der Tat. Man muss dazu sagen, ich war jetzt in Mexiko, in Yucatan. Das ist eine, ich bezeichne das mal als Halbinsel, in dem es sehr viele Höhlen gibt. Ich habe auch einige schon aufgenommen. Ich habe mir dann allerdings überlegt, als ich die Architektur dort sah, und jetzt sage ich jetzt mal die neuzeitliche und nicht die von der Natur hergestellte Architektur in den Tropfsteinhöhlen, habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich mich nochmal diesen Megastädten widmen. Und da ist natürlich Mexico City eine Herausforderung. Aber bevor ich das mache, werde ich viel Recherche betreiben und werde dann auch Sauerbruchhatten fragen und andere Architekten, ob sie mir Empfehlungen geben könnten, was sie unter architekturhistorischen Aspekten für hochinteressant halten. Also entweder lese ich mir das an, das besorge ich mir die Literatur. Aber Architekten haben dann ja manchmal auch noch eine andere Art von Blick. Und das finde ich dann auch interessant.
Vielen Dank, Axel Hütte, für das Gespräch und für die Einblicke in Ihre Arbeit.
Ja, ich habe zu danken.
Das war eine neue Folge der ARP Stories. Diesmal mit dem Fotografen Axel Hütte. Seine Arbeiten sind noch bis zum 15. Juni im ARP-Museum zu sehen. Informationen dazu findet ihr auch auf unserer Website arpmuseum.org.